Wer bittet, dem wird gegeben. Darum wird es auch im Predigttext ein bisschen gehen. Da geht es nämlich auch um die Bitte und der, der uns gibt. Wir schließen damit an das Thema von letzter Woche, aber man muss jetzt letzte Woche nicht da gewesen sein, um es zu verstehen. Aber das Thema Hingabe, finde ich, ist eigentlich wert, dass man sich da mehr als nur einen Sonntag mit beschäftigt, weil dann kann man sich auch ein bisschen intensiver mit manchem beschäftigen. Und deshalb lohnt es sich da heute mal ein bisschen noch mal genauer hinzugucken. Letzte Woche war das Schärflein der Witwe im Blick, wo wir die gehört haben, ob sie viel einwirft oder wenig einwirft und wo eine zentrale Aussage von mir in der Predigt das war, dass sie das nicht als geistliche Aufgabe macht, diese Hingabe. Dass sie überhaupt nicht gibt, weil sie muss, denn sie als Witwe musste damals nicht was spenden, sondern dass sie das tut aus freiem Herzen, weil ihr Glaube und weil ihr Gottvertrauen so groß ist, dass sie das sogar tun kann. Dass sie sogar das Letzte, was sie noch hat, die letzte Sicherheit geben kann. Der Glaube macht frei zur Hingabe. Das war so ein bisschen ein Punkt von letzter Woche. Wer seine Hoffnung auf Gott setzt, der hat eine Hilfe. Vielleicht die Hilfe, die ganz wichtig ist, dass wir unser Herz nicht zu sehr an das hängen, was man so besitzt. Das konnten wir lernen von dieser Witwe. Und heute können wir lernen von einer anderen Frau. Heute schauen wir auf die Hanna. Die habe ich letzte Woche mal kurz erwähnt. Das ist auch eine Frau mit großem Gottvertrauen. Auch eine Frau, die ihr Glaube dazu geführt hat, dass sie Hingabe leben konnte. Aber heute beginnen wir ein bisschen früher in dieser Geschichte von der Hanna, denn am Anfang von der Geschichte, da hat die Hanna überhaupt nichts zu geben. Und genau das macht ihr Leben schwer. In 1. Samuel 1 kann man das nachlesen. Hanna ist die Frau von Elkana. Elkana ist ihr Mann, aber der hat noch andere Frauen. Und sie ist die Frau, also eigentlich seine erste Frau, aber sie kann ihm kein Kind gebären, weil sie unfruchtbar ist. Und die andere Frau, die zweite Frau, die ein Kind nach dem anderen kriegt, Penina heißt die, die macht sich lustig über die Hanna. Jedes Jahr, wenn sie nach Silo gehen ins Heiligtum, wenn sie jedes Jahr dorthin reisen, dann macht sie sich lustig. Führt sogar so weit, dass die Hanna irgendwann aufhört zu essen, aus lauter Trauer, aus lauter Bedrückung. Und da fragt sie ihr Mann Elkana einmal, Mensch Hanna, warum isst du denn nichts? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Aber auch das hilft nicht. Sie trägt schwer an dem, dass sie keine Kinder kriegen kann und deshalb ist sie einmal mehr bei Eli im Heiligtum in Silo. Und als sie dort ist, fällt sie auf die Knie und betet zu Gott. Ein Gebet, man sieht es ein bisschen, sie fällt auf die Knie und der Eli sitzt im Hintergrund und beobachtet es. Und sie bittet Gott, dass er ihr doch einen Sohn oder ein Kind schenkt. Der Eli sieht es von Weitem und weil sie so mit zitternden Lippen betet, denkt er, sie sei betrunken und fragt sie nach, aber sie erklärt ihm dann, nee, es ist ein Gebet, das aus tiefem Herzen kommt und dass sie zu Gott spricht. Dann gehen sie zurück nach Rama, in die Heimatstadt, zurück weg vom Heiligtum. Und in der nächsten Zeit ist es tatsächlich so, dass Hanna schwanger wird. Sie bekommt einen Sohn, Samuel. Und dann geht die Geschichte so weiter, ab Vers 21. Im nächsten Jahr zog Elkana mit seiner ganzen Familie wieder nach Silo, um dem Herrn das jährliche Opfer zu bringen. Und er wollte sein Gelübde erfüllen. Doch Hanna ging nicht mit. Sie sagte zu ihrem Mann, warte, bis das Kind entwöhnt ist. Dann will ich es vor das Angesicht des Herrn bringen und dort für immer lassen. Mach es so, wie du es für richtig hältst, stimmte ihr Mann Elkana zu. Bleib hier, bis du ihn entwöhnt hast und der Herr wird sein Versprechen wahrmachen. Also blieb sie zu Hause und stillte den Säugling bis zu seiner Entwöhnung. Als das Kind entwöhnt war, brachte Hanna es zum Heiligtum des Herrn in Silo. Sie nahm auch einen 3-jährigen Stier mit, dazu ein Eva, das ist eine Mengenangabe, sind ungefähr 22 bis 40 Liter Mehl und ein Schlauch Wein. Der Junge war aber noch sehr klein. Nach der Schlachtung des Stiers brachten sie das Kind zu Eli. Verzeih, mein Herr, sagte Hanna, so wahr du lebst, ich bin die Frau, die hier stand und zum Herrn betete. Ich habe den Herrn gebeten, mir dieses Kind zu schenken und er hat meine Bitte erfüllt. Jetzt gebe ich ihn dem Herrn und er soll ihm sein ganzes Leben lang gehören. Und sie beteten dort den Herrn an. Das ist eigentlich das Wesentliche an der Geschichte von der Hanna. Die taucht danach gar nicht mehr oft auf. Wir finden in dieser Geschichte die Hingabe. Und wir finden auch, wie ich finde, spannende Aspekte von der Hingabe, die auch für unser Glaubensleben uns ganz spannende Impulse geben können. Und deshalb lohnt es sich, mal diese Geschichte etwas genauer anzuschauen. Ich will 2 Aspekte aus dieser Geschichte Ihnen heute Morgen mitgeben. Und die eine können wir überschreiben, Hingabe für den Eigenbedarf Gottes. Sage ich Ihnen gleich, warum ich das so überschrieben habe. Es ist ein bisschen ein Muster, das wir im gesamten Alten Testament immer wieder finden, dass Gott Menschen beschenkt. Meistens beschenkt er die Menschen sehr großzügig. Er gibt ihnen meistens mehr, als sie wollen. Aber was wir auch als Muster immer wieder im Alten Testament finden, das ist, dass das Erstgeborene oder wenn es um die Früchte des Feldes geht, das, was als erstes reif wird, dass das dem Herrn gehört. Das war damals üblich, dass man das Erste, was man bekommt, Gott auch wieder als Dank zurückgibt. Das Erste und das Beste von etwas Neuem gehört Gott. Und das hat man Gott geweiht. Und wenn das Erste Gott geweiht worden ist, dann ist es stellvertretend geschehen für alles, was man danach noch von Gott geschenkt bekommen hat. Der erste Teil der Ernte wird Gott geweiht, stellvertretend für die ganze Ernte. Das Erste, der Erstgeborene wird Gott geweiht, stellvertretend für alle Kinder, die er einem schenkt. Das war damals ganz üblich. Und jetzt gucken wir ein bisschen ins Alte Testament. Das wird jetzt ein bisschen wie eine Bibelarbeit, aber ist schon manchmal auch gar nicht so schlecht, wenn man ein bisschen einen Ausflug durchs Alte Testament macht und sieht, wie solche Motive auch immer wieder vorkommen im Alten Testament. Wenn Sie an den Erstgeborenen denken, fallen Ihnen vielleicht auch, so wie mir, der Jakob ein und der Esau. Wo der Esau eigentlich der Erstgeborene ist, aber der sein Erstgeburtsrecht abgibt und seinen erstgeborenen Segen für ein Linsengericht verkauft. Eine Geschichte, wo so ein bisschen rauskommt, dass der Erstgeborene eine besondere Verantwortung hat, aber auch irgendwie eine besondere Zuwendung von Gott, eine besondere Aufgabe, dass Gott was mit ihm vorhat. Die Erstgeborenen, die fallen uns vielleicht auch ein, wenn wir an die 10 Plagen denken, vor allem an die 10. Denn das sind auch die Erstgeborenen, die ganz besonders vorkommen. Da sagt nämlich Gott, wenn der Pharao das Volk Israel nicht mehr ziehen lässt, dann fordert er jeden Erstgeborenen von dem Volk Ägypten zurück. Auch da die Erstgeborenen. Und nur wenige Kapitel später schreibt er dann ein bisschen generell, wie er sich das mit dem Erstgeborenen vorstellt. Nämlich in 2. Mose 13, der Herr redete mit Mose und sprach, heilige mir alle Erstgeburt bei den Israeliten. Alles, was zuerst den Mutterschoß durchbricht bei Mensch und Vieh, das ist mein. Einfach mal eine Regel für die Israeliten, ganz generell. Das, was zuerst von Gott geschenkt wird, die erste Geburt, gehört einfach mal Gott. Ganz grundsätzlich. Das wird dann noch weitergeführt im Alten Testament, denn die Erstgeborenen bekommen auch besondere Aufgaben. Die Erstgeborenen bekommen nämlich das Recht und auch die Pflicht, Priester zu sein. Also, dass man sich besonders dem Dienst Gottes widmet und anderen. In 4. Mose, können Sie das mal nachlesen, das ist ein ganz spannendes Kapitel gibt es da. 4. Mose 3 steht es zum Beispiel, ich habe mal einen Ausschnitt davon abgebildet, da sagt Gott nämlich Mose, siehe, ich habe die Leviten genommen, einen ganzen Stamm nimmt er da, aus den Israeliten statt aller Erstgeburt, die den Mutterschoß durchbricht in Israel, sodass die Leviten mir gehören sollen. Denn die Erstgeburten sind mein. An dem Tag, da ich alle Erstgeburt schlug in Ägyptenland, da heiligte ich mir alle Erstgeburt in Israel, Mensch und Vieh, dass sie mir gehören sollen. Ich bin der Herr. Das muss man ein bisschen erklären. Gott sagt, alles Erstgeborene gehört grundsätzlich mir. Und eigentlich sollten alle Erstgeborenen in den Priesterdienst gehen. Aber er ist auch da schon recht pragmatisch, finde ich auch beeindruckend. Er sagt nämlich, statt den Erstgeborenen aus jeder Familie wird einfach ein ganzer Stamm in den Priesterdienst gesetzt, nämlich der Stamm Levi. Die sind Priester, der ganze Stamm, egal ob Erstgeborener oder Nachgeborener, stellvertretend für alle Erstgeborenen, die eigentlich Gott gehören. So hat er das geregelt. Im 4. Mose 3 und im 4. Mose 8 kann man das dann nachlesen. Und dann gibt er einmal, das ist eine ganz spannende Geschichte, 4. Mose 3 kommt danach, geht es dann weiter, dass er Mose eine Aufgabe gibt. Nämlich, er sagt, alle Leviten zusammen sollen von Mose und Aaron gezählt werden. Und dann zählen die, alle Leviten, wie viel in dem Stamm Levi denn so sind, wie viele Menschen, und kommen auf 22.000. Und dann sagt der Herr, zähle alle Erstgeburt, was männlich ist unter den Israeliten, einen Monat alt und darüber, und nimm die Zahl ihrer Namen auf. Das machen Mose und Aaron auch. Sie zählen alle Erstgeborenen und dann kommen sie auf eine Zahl, die zeige ich Ihnen auch, steht da oben, 22.273. Jetzt passt es nicht ganz. Es gibt leider nur 22.000 Leviten, die stellvertretend für die 22.273 Erstgeborenen stehen. Ja, was machen wir denn jetzt? Der Herr redete mit Mose und sprach, nimm die Leviten statt aller Erstgeburt unter den Israeliten und das Vieh der Leviten statt ihres Viehs, dass die Leviten mir gehören sollen, ich bin der Herr. Aber als Lösegeld für die 273 Erstgeburten der Israeliten, die die Zahl der Leviten übersteigen, sollst du 5 Schekel Silber erheben für jeden Kopf. Man kann also diese Pflicht, die man als Erstgeborener hat, auch auslösen mit 5 Schekel Silber pro Kopf. Trotzdem bleibt der Grundsatz bestehen. Das Erste gehört Gott. Das Erstgeborene gehört Gott. Das Erste, was man erntet, gehört Gott. Stellvertretend für die ganze Opfer, für die ganze Ernte. Das Erste bei Tieren, was geboren wird, gehört Gott. Das Erste von der Gabe, das Gott gibt, gehört ihm. Ich finde es, wenn man so drüber nachdenkt, eigentlich eine ganz interessante Regel, die Gott seinem Volk da so mitgibt. Ich habe das selber mal so ein bisschen ähnlich, ist mir das begegnet. Es war in der Zeit nach dem Studium, als ich in Indien eine Zeit lang war, bei einer Missionarsfamilie, habe dort mit einer Missionarsfamilie zusammengelebt und da war der Hausvater und Missionar, Sanjeev heißt er, in Rupaidia mit dabei und da haben wir uns natürlich viel unterhalten, auch über Glauben. Und er hat mir dort erzählt, ist mir eindrücklich geblieben, dass er damals sein erstes Gehalt, also sein erstes richtiges Gehalt, das er verdient hat, komplett gespendet hat. Es hat mich damals deshalb natürlich erreicht, weil ich wusste, ich komme demnächst ins Vikariat und da kriege ich mein erstes Gehalt. Und dann habe ich mir vorgenommen, ja, das finde ich eigentlich toll, das erste Gehalt gehört Gott. Komplett. Man könnte ja auch sagen, ja, jetzt hat man dann auch Ausgaben am Anfang des Berufes, man hat eine neue Wohnung, man hat ein Auto gekauft oder sowas. Das ist gar nicht so leicht, das erste Gehalt komplett Gott zu geben. Hat man das dann vorgenommen und als ich dann das erste Gehalt tatsächlich gehabt habe, habe ich es auch tatsächlich auch gegeben und habe gemerkt, dass es gar nicht so schlimm ist. Es kommt ein zweites und ein drittes. Und das erste steht ja quasi stellvertretend, so wie wir es im Alten Testament kennengelernt haben, für die Gehälter, die kommen. Aber einfach mal was Gott zu geben, was man zuerst bekommt. Das ist eigentlich eine tolle Übung, fand ich. Kann man auch mal überlegen, wie man das im Alltag jetzt von Ihnen, wie das da so aussehen könnte. Vielleicht kommen Ihnen ja da Ideen. Manche sagen ja ganz bewusst, die erste Stunde am Tag gehört Gott. Und machen dann eine stille Zeit oder lesen was. So kann man es machen. Die erste Stunde stellvertretend für alle, die mir weiterhin geschenkt sind, gebe ich Gott. Oder der erste Tag in der Woche, heute der Sonntag, dass wir in die Kirche gehen, das gehört einfach Gott. Die Zeit, die ich ihm schenke. Dankbar zu sein dafür, dass noch mehr Tage kommen, dass mir noch mehr geschenkt wird. Um mir das klar zu machen, schenke ich den ersten Gott, weil er ihm gehört. Oder ganz viele junge Leute machen es ja gerade so, dass sie das erste Jahr nach der Schule Gott widmen oder dem Einsatz anderen widmen. Auch das ist ja sowas. Ein Jahr, das ich eigentlich nicht machen muss in FSJ oder so. Da ist man nicht dazu verpflichtet und manche werden einfach vielleicht sogar davon abraten, wenn man da ein Jahr später erst ins Studium oder in die Ausbildung einsteigt. Aber zu sagen, ein Jahr lang gebe ich Gott. Eigentlich eine tolle Erfahrung und eigentlich auch ganz, ja, das macht einem bewusst, was man sonst auch noch von Gott bekommt. Man bekommt viele Jahre geschenkt, eins zurückgeben an Gott, das erste. Oder am Erntedankfest machen wir das ja im Grunde auch, gell? Wir geben einen Teil der Ernte Gott zurück. Wir geben ihn weiter. Wir behalten ihn nicht für uns selber. Um uns klar zu machen von dem vielen, was Gott uns schenkt, können wir auch was zurückgeben, weil es eigentlich ihm gehört. Das ist die Einsicht, die hinter all dem steckt. Vielleicht fallen Ihnen ja noch viel mehr kreative Dinge ein, wie man das Erste von etwas, das man geschenkt bekommt, Gott geben kann. Können Sie mal heute Nachmittag ein bisschen grübeln, ob Ihnen da was einfällt oder was zu Ihnen passt. Aber was hinter all dem steht, ist diese Einsicht, dass das, was wir im Leben bekommen, Geschenk Gottes ist. Und zwar eigentlich alles, was wir im Leben bekommen, ist Geschenk Gottes. Das kriegen wir aus seiner Hand, aufgrund seiner Gnade. Und vielleicht sieht man das ganz besonders deutlich, wenn man wie die Hannah ein neugeborenes Kind im Arm hat. Denn da schenkt Gott Leben und man kann wirklich das nicht selber machen. Selbst im Reagenzglas können wir das nicht selber machen. Gott gibt seins dazu, dass Leben entsteht. Und oft nehmen wir das dann auch für uns in Anspruch. Unser eigenes Leben oder das von denen, die uns anvertraut sind. Oft ist man ganz schnell dabei, dass man denkt, das gehört irgendwie mir. Selbst bei Kindern, die man kriegt, da begegnet man das ganz oft, das gehört doch mir. Natürlich ist man verantwortlich für das Kind und es wird uns von Gott in die Hand gelegt. Aber letztlich ist es seins. So nachvollziehbar das ist, dass man etwas gerne auch haben will und mit sich verknüpft, vielleicht ist es wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass es Geschenk Gottes ist, was er uns gibt. Dass er es uns in die Verantwortung gibt, aber dass wir deshalb nicht Eigentümer davon sind. Eigentümer zu sein, das ist schon nochmal was anderes, als etwas zu besitzen oder zu verwalten. Das versteht man nicht nur, wenn man in einer Mietswohnung wohnt. Dann ist es ja so, dann gibt es einen anderen Eigentümer. Dann wohne ich zwar in dieser Wohnung, aber Eigentümer bin ich nicht. Ist ein anderer. Normalerweise der auf dem Mietvertrag mit draufsteht. Das wäre im besten Fall so. Und dann weiß man auch, wenn man in einer Mietswohnung wohnt, dass es jederzeit sein kann, dass der Eigentümer kommen kann und Eigenbedarf anmelden kann. Dass er sagen kann, ich möchte jetzt die Wohnung für mich gebrauchen. Spielt dann gar keine Rolle, ob er selber da einziehen will oder ob er eins seiner Kinder dort unterbringen will oder seine Enkel oder ob er nur einen Abstellraum draus machen will oder sowas oder ein Fitnessstudio. Er kann Eigenbedarf anmelden, ganz einfach, weil ihm die Wohnung gehört. Das kann er tun. Das muss man sich immer wieder bewusst machen, dass es im Leben eigentlich in vielem so ist, dass uns was geschenkt ist, wo wir nicht Eigentümer sind, obwohl wir es besitzen, obwohl wir es drin leben, obwohl wir es in der Hand haben. Vielleicht ist das der Sinn von dieser Regel, das Erste gehört dem Herrn, dass man das nicht vergisst, dass man sich das immer wieder klar macht. Eigentlich ist Gott der Eigentümer, auch von dem, was er uns in die Hand legt. Das steht ihm eigentlich zu. Dadurch, dass er uns was gibt, stehen wir eigentlich in seiner Schuld. Gott kann jederzeit Eigenbedarf anmelden. Er kann mit seinem Eigentum das tun wollen, was er mit ihm vorhat. Das kann er. Vielleicht ist das ein wesentlicher Gedanke, den wir aus der Hannah-Geschichte mitnehmen können. Denn die Hannah, die hat ihren ersten Sohn Samuel Gott überlassen. Und dass sie das tut, ist gar nicht so abwegig, wie es sich für uns vielleicht heutzutage anhört. Es ist sicherlich für die Mutter Hannah nicht leicht gewesen, dieses Kind im Heiligtum zu lassen. Sie wird ihn auch danach jedes Jahr besuchen und steht dann auch schön drin, wie sie ihm jedes Jahr ein Kleidungsstück mitbringt, ein kleines Priestergewand und wie sie ihm quasi schon hilft auf diesem Weg als Priester. Sie begegnet ihm da ganz oft. Aber letztlich ist es konsequent und es passt eben in die Denkweise des Alten Testaments, wie wir es die kennengelernt haben, dass man das Erste Gott gibt. Hingabe zum Eigenbedarf Gottes. Die ersten Söhne, auf die hat Gott eben Anspruch. Da kann er sagen, ich will die zum Priester haben. Oder stellvertretend, dafür setzt man eben den ganzen Stamm für den Priesterdienst ein oder löst einzelne aus mit den 5 Schekeln Silber. Aber grundsätzlich, das Erste gehört Gott. Hannah gibt ihren Sohn nicht in die Priesterausbildung, weil sie es muss. Sie hätte ihn tatsächlich ja auslösen können. Sie tut es aus freier Entscheidung. Sie gibt Gott ihren Sohn zum Eigenbedarf, weil sie sagt, Gott hat was mit diesem Kind vor und er soll das auch tun dürfen. Gott soll seine Pläne verwirklichen mit Samuel. Er soll ihn gebrauchen. Sie vertraut ihn Gott an. Und das Vertrauen, das ist ganz wesentlich, dass sie die Hingabe in der Form tun kann. Dass sie sagt, ja Gott, es ist deins. Und dir soll es gehören. Und du sollst damit machen dürfen, was du vorhast. Jetzt ist es bei der Mietswohnung, wenn da der Eigentümer Eigenbedarf anmeldet, ja nicht so, dass man dann gleich am nächsten Tag die Koffer gepackt haben muss und vor der Tür stehen muss und gar nicht weiß, wo man wohnen soll. So ist es nicht. Normalerweise bekommt man ja eine Zeit, wo man dann auch sich auf das Neue einstellen kann. Ich finde es ganz interessant, dass es im Grunde in dieser Geschichte diese Zeit, diese Übergangszeit auch gibt. Hannah bekommt eine Zeit, bis sie ihren Sohn im Heiligtum abliefert. Sie gibt ihn erst mit circa 3 Jahren an Gott ab. Als er entwöhnt war, so steht es in der Bibel, und damals war das ungefähr mit knapp 3 Jahren. So lange kümmert sie sich um ihren Sohn. So lange wäre er für Eli wahrscheinlich sowieso mehr Last gewesen. So lange war sie auch ganz Mutter, 3 Jahre lang. Danach ist sie auch geblieben, sie ist Mutter geblieben. Aber nach den ersten 3 Jahren ist für sie der erste Schritt des Loslassens gekommen. In dem Fall eben, dass sie den Samuel im Heiligtum zurückließ. Ich finde es ganz interessant, weil mir dann natürlich sofort einfällt, dass für manche Eltern das heute ganz ähnlich ist. Mit knapp 3 Jahren bringen Eltern ihre Tochter oder ihren Sohn ganz oft in den Kindergarten. Bei uns in Bernloch im Kindergarten erlebt man das ja immer wieder. Und da gibt es auch am Anfang so eine Eingewöhnungsphase, wenn ein Kind neu in den Kindergarten kommt. Da ist dann die Mutter erstmal noch eine Zeit lang mit dabei und dann wird die Zeit immer kürzer, wo sie dabei ist. Sodass sich das Kind dran gewöhnt. Das ist ein richtiger Ablösungsprozess. Und dabei geht es ja nur um die paar Stunden Betreuung am Tag. Und trotzdem braucht es diese Zeit, dass man sich dran gewöhnen kann. Anfangs ist das oft noch mit viel Tränen verbunden. Wahrscheinlich weißt du das, Katrin, wie es dazu geht, gell? Tränen bei den Kindern natürlich, aber vielleicht manchmal auch bei den Müttern, weil Loslassen nämlich gar nicht leicht ist, selbst wenn es nur für ein paar Stunden am Tag ist. Bei uns im Kindergarten in Bernloch ist das tatsächlich mit knapp 3 Jahren. Und ich finde es ganz interessant, das mal anzuschauen. Denn die Tendenz bei uns ist ja heutzutage in unserem Land ganz anders, dass man nämlich seine Kinder viel früher schon in die Betreuung gibt. Und da gibt es natürlich sicherlich auch gute Gründe. Manche müssen das tun, weil es anders gar nicht geht. Allerdings habe ich so manchmal das Gefühl, dass oft die Gründe eher wirtschaftlich oder eher nur wirtschaftliche oder ganz persönliche, wo es ums eigene Leben geht, sind. Heutzutage hat man den Eindruck, Politik und Wirtschaft tun alles dafür, dass Mütter möglichst schnell wieder in die Beschäftigung kommen. Und das wird dann unterstützt. Und da, wo nur diese Gründe, diese wirtschaftlichen Gründe im Vordergrund stehen, da finde ich, kann man schon auch mal Fragezeichen setzen und zumindest mal fragen, ob das für das Kind selber überhaupt so gut ist. Es wird heute nicht so oft gefragt. Heute geht es eher darum, ob das für die Familien, für die Situation, für die Mutter vielleicht auch gewünscht ist, aber ob es fürs Kind gut ist, kann man zumindest mal ein Fragezeichen setzen. Ich finde es jedenfalls bemerkenswert, dass in unserer Geschichte hier in der Bibel die Hannah ihren ersten Sohn nicht gleich weggeben muss, obwohl er Gott gehört, sondern dass sie 3 Jahre bekommt von Gott. Dass sie 3 Jahre bekommt, in denen sie sich ganz intensiv ihrem Sohn zuwenden kann. Gott drückt überhaupt nicht auf die Tube und sagt, jetzt wird's aber Zeit, Hannah, bring das Kind endlich nach Silo. Er schenkt ihr 3 intensive Jahre, einfach so, geschenkt. Jetzt könnte man auch wieder ein bisschen in der Bibel blättern. Wenn man da ein bisschen blättert, merkt man, dass es auch bei Bäumen eine 3-Jahres-Frist gibt. 3. Mose 19 wird es beschrieben, wenn man einen neuen Baum pflanzt und der dann Früchte bringt, soll man erstmal 3 Jahre warten und die nicht essen. Und im 4. Jahr soll man die Früchte dann Gott opfern, denn die ersten gehören ja Gott. Und ab dem 5. Jahr, in allen weiteren Jahren, darf man dann fröhlich die Früchte von den Bäumen essen. Auch da 3 Jahre erstmal, bevor es so richtig losgeht. Jetzt können wir weiterdenken ins Neue Testament. Ich schlage jetzt einfach mal so eine Linie ein bisschen durch die Bibel. Auch da finde ich es interessant. Die Wirksamkeit von Jesus, der Beginn seiner Wirksamkeit bis zu seiner Kreuzigung, sind ungefähr 3 Jahre. Ein bisschen weniger vielleicht, aber knapp 3 Jahre. Von seinem ersten Auftreten bis zur Kreuzigung. Auch das sind 3 geschenkte Jahre, die Gott uns schenkt. Er schenkt uns Menschen 3 Jahre mit seinem Sohn, bevor er ihn wieder für den Eigenbedarf zurückfordert. Bevor er ihn wieder das Loslassen kommt, schenkt er uns 3 Jahre. Ist interessant oder jedenfalls nachdenkenswert, dass auch hier 3 Jahre geschenkt werden, bevor so ein erster Schritt des Loslassens kommt, der auch kein Verlieren ist, wie bei der Hannah. Die verliert ihren Sohn nicht, aber sie muss ihn ein Stück weit loslassen. Das ist ein kleiner Ausflug durch die Bibel, der uns vielleicht so ein bisschen zeigt, was die Bibel ja generell feststellt. Das Erste gehört stellvertretend für das Ganze, was Gott gibt, ihm. Gott hat einen Anspruch darauf. Er kann Eigenbedarf anmelden, aber er tut es nicht rigoros, sondern er schenkt uns auch noch Zeiten des Übergangs. Und jetzt einfach mal zum Weiterdenken. Wird alles diese Predigt sprengen und manches davon gucken wir auch nächste Woche noch genauer an. Deshalb ist es ja schön, wenn man so eine Predigtreihe zur Hingabe hat. Israel wird im Alten Testament auch mal das Erstlingsvolk genannt. Das Erstlingsvolk, das stellvertretend für alle Völker Gott sein Eigen nennt. Auch das ist ja interessant. Israel ist das Erstlingsvolk, das ausgesondert ist, das Gott für sich in Anspruch nimmt, aber das steht stellvertretend für alle anderen Völker. So wie die Leviten stellvertretend für alle Erstgeborenen in den Priesterdienst gerufen werden. Auch das ist ja mal ein interessanter Gedanke, wo das auftaucht. Könnten wir auch ein bisschen weiterführen und dann überlegen, sind wir dann als Christen in unserer Zeit auch sowas wie ein Erstlingsvolk, stellvertretend für die Menschen um uns, die Jesus noch nicht gefunden haben? Sind wir sein Eigen, stellvertretend für andere? Wenn ich in der Bibel ganz bis zum Ende blättere, dann taucht es nämlich nochmal auf, Offenbarung 4, da kommt es auch. Da geht es um die 144.000 Erwählten und da heißt es, diese sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und für das Lamm. Die sind nicht alle, die sind die Erstlinge, die stellvertretend für alle stehen. Es wird interessant, wenn man die Bedeutung von den Erstlingen mal durch die ganze Bibel durchverfolgt. Und nicht zuletzt ist natürlich auch Jesus der, der als Erstling bezeichnet wird im 1. Korinther 15. Er ist der, der als Erstling von den Toten auferweckt wird, stellvertretend für alle, die danach auferweckt werden, für uns danach. Er ist der Erste, den Gott sich zu sich holt, den Gott sein Eigen nimmt, der Erste, stellvertretend für alle. Also dieses Motiv, das taucht ganz oft auf in der Bibel. Und es funktioniert nicht nach America first, alles andere second, so nach dem Motto, besser als alle anderen, sondern richtig wäre Jesus first, im Sinne von Jesus als Erster, stellvertretend für alle anderen. Das schließt die ein, das schließt die nicht aus. Ganz interessant, diesen Gedanken ein bisschen zu verfolgen. Ich kann das hier nur ein bisschen anreißen. Wie gesagt, nächste Woche gucken wir da noch ein bisschen genauer drauf. Aber bei Hannah sieht man das eben auch. Sie gibt Gott das, was ihm gehört. Sie nimmt nicht für sich in Anspruch, was das Eigentum, wofür Gott letztlich der Eigentümer ist. Das zeigt ihre Hingabe, dass sie Gott als Eigentümer anerkennt für das, was ihr geschenkt ist. Auch wenn er ihr den Sohn in Besitz gibt, in Verantwortung gibt. Und da frage ich mich dann schon, wo zeigt sich in unserem Glauben oder in dem, wie wir Glauben leben, eigentlich, dass wir Gott als Eigentümer anerkennen? Könnte es sein, dass es für uns diese israelitische Regel, das erste Gott zu geben, auch eine Hilfe wäre, zumindest sich das mal zu denken, um sich klarzumachen, dass das eigentlich, dass Gott der Eigentümer ist von dem, was er uns schenkt. Dass wir nicht zu schnell sagen, das gehört alles mir, was eigentlich Gott gehört. Wäre mal vielleicht ein interessanter Gedanke zum Mitnehmen. Genau, das waren die Stellen, wo ich gesagt habe. Ein zweites will ich Ihnen noch aus dieser Hannah-Geschichte mitgeben. Das ist wesentlich kürzer. Ich habe so überschrieben, Hingabe aus Dankbarkeit für Gottes Gebetserfüllung. Denn auch das finden wir bei der Hannah. Das ist auch ein wesentliches Merkmal von ihrer Hingabe. Samuel ist der Erstgeborene, der Hannah geschenkt wird. Aber sie bekommt danach noch 2 Töchter und 3 Söhne. Und da steht dann an dieser Stelle, wo das beschrieben wird, sie bekommt diese Kinder anstelle dieses Kindes, anstelle des Samuels. Die gibt sie dann nicht ins Heiligtum. Und die muss sie auch nicht auslösen. Die schenkt ihr Gott über ihr Gebet hinaus. Denn damals im Gebet, als sie mit zittrigen Lippen in Silo gesessen ist und um den Sohn gebeten hat, da hat sie um einen Sohn gebeten. Sie hat gesagt, allmächtiger Herr, wenn du mein Leid siehst und an mich denkst und mich nicht vergisst und mir einen Sohn schenkst, dann will ich ihn in dir geben. Das war ihr Gebet, das war ihre Bitte. Und Gott hat tatsächlich ihr Leid gesehen, hat sie nicht vergessen, hat ihr einen Sohn geschenkt, hat ihr Gebet erhört und ihre Bitte erfüllt, sogar ihr viel mehr gegeben, als sie erbeten hat. Aber schon dieser erste Sohn Samuel, der ist für sie so ein großes Geschenk und so eine Gnade, denn sie weiß, Gott muss das nicht tun. Das weiß Hannah absolut zu schätzen. Und deshalb ist die Hingabe von Hannah auch ein Ausdruck der Dankbarkeit Gott gegenüber. Dankbarkeit, dass er ihr Gebet erfüllt hat. Und es ist auch ein Ausdruck von dem Gehorsam. Denn damit erfüllt sie ja den Teil, den sie in ihrem Gebet selber gesagt hat. Ihr Gelübde, dass sie ihn Gott widmet. Wenn sie gesagt hätte, schön, dass der Samuel jetzt da ist, den behalte ich jetzt schon mal schön für mich. Wenn sie einfach vergessen hätte, was sie selber im Gespräch mit Gott gesagt hat, dann wäre es zwar irgendwie verständlich. Ganz besonders, wenn man als Mutter so lange warten muss, wie die Hannah. Aber es wäre irgendwie auch undankbar und ungehorsam gewesen. Hannah ist dankbar, sie ist Gott extrem dankbar und das sehen wir daran, wie der Predigtext endet und auch wie es danach weitergeht. Es ist nämlich ganz spannend, wie es danach weitergeht. Da sagt sie nämlich, ich lese Ihnen das Ende nochmal vor. Ich bin die Frau, die hier stand, sagt sie zum Eli und zum Herrn betete. Ich habe den Herrn gebeten, mir dieses Kind zu schenken und er hat meine Bitte erfüllt. Jetzt gebe ich ihn dem Herrn und er soll ihm sein ganzes Leben lang gehören. Und sie beteten dort den Herrn an. Eli und Hannah. Und dann kommt's, bevor sie sich nämlich auf den Rückweg macht, wieder heim nach Rama, da kommt jetzt kein tränenreicher Abschied, wie oft beim Kindergarten in Bernloch drüben, an der Kindergartentür, sondern es kommt ein Loblied von Hannah auf Gott. Sie singt direkt danach ein Loblied, ein Lobsalm, an dem sich sogar Maria später orientieren wird. Klingt ganz ähnlich in 1. Samuel 2. Ich habe mal einen kleinen Ausschnitt davon, das geht viel länger, aber einen kleinen Ausschnitt, von, dass man ein bisschen spürt, was die Hannah da zum Ausdruck bringt. Da sagt sie nämlich, mein Herz freut sich am Herrn. Der Herr hat mir neue Kraft gegeben. Keiner ist heilig wie der Herr, keiner außer dir. Kein Fels ist wie unser Gott. Der Herr bringt Tod und Leben. Er führt ins Totenreich und er führt wieder heraus. Er stärkt die Macht seines Gesalbten. Hingabe als Ausdruck der Dankbarkeit an Gott, der Gebete erhört. Das führt mich für mich jetzt zu der Frage, wie gehen wir eigentlich mit den erfüllten Gebeten in unserem Leben um? Also zum einen, sehen wir überhaupt, wo Gott unsere Gebete erfüllt oder sehen wir vor allem die, wo er uns nicht erfüllt? Die hat man, glaube ich, viel schneller im Blick. Aber dass wir ganz viele Gebete erfüllt kriegen, das muss man sich ja vielleicht manchmal auch wieder bewusst machen. Und dann, wie gehe ich eigentlich damit um, dass Gott mir Gebete erfüllt? Sage ich dann artig Danke und stecke fröhlich ein, was Gott mir gibt? Es könnte ja zumindest ein Ansporn sein, dass wir Gott mal Zeit geben, darüber nachzudenken, was er uns schenkt. Und dass wir ihm sagen, wofür wir dankbar sind. Dass wir aus Dankbarkeit Hingabe leben. Wir haben uns vor anderthalb Jahren ja mit Dankbarkeit intensiver beschäftigt und auch, wie man Dankbarkeit praktisch ausdrücken kann. Und da haben wir einige gute Ideen gehabt, finde ich, wie man den Dank Gott gegenüber ganz praktisch machen kann. Ein Dankebuch zum Beispiel schreiben und einfach mal aufschreiben, was man von Gott bekommt und wofür man dankbar ist. Oder eine Dankesliste oder manchen hilft es auch, eine Kerze anzuzünden für etwas, wo sie dankbar sind, an die man den Dank dann knüpft. Man kann Dank weitergeben, dass andere von dem profitieren, was man selber von Gott geschenkt bekommen hat und so weiter. Man kann da fröhlich und kreativ sein, wie man Gott den Dank ausdrückt. Ich möchte Ihnen einfach diesen Aspekt von Hannas Hingabe mitgeben, dass es eine Dankbarkeit drin liegt. Die Zukunft von ihrem Sohn legt sie in Gottes Hand. Und das bringt sie dazu, dass sie im Heiligtum ein Loblied singen kann. Das ist ein Ausdruck von ihrer Dankbarkeit und von ihrem Gehorsam Gott gegenüber. Sie hat nämlich nicht vergessen, wie sie ein paar Jahre vorher dort an gleicher Stelle gesessen ist und gebetet hat. Sie hat es nicht vergessen. Auch 3 Jahre, nachdem Gott ihr die Bitte erfüllt hat, hat sie es nicht vergessen. Und sie rebelliert auch nicht gegen den Eigenbedarf Gottes, dass er Anspruch erhebt auf das, was er gegeben hat, was ihm gehört. Sie gibt es vielmehr im Lob, mit Dankbarkeit aus tiefem Gehorsam. Und ich finde es so dermaßen eindrücklich. Und für mich wird so auch irgendwie sichtbar, wie Hingabe lebbar ist. Eben nicht als Ziel, das man sich setzt oder als geistliche Pflicht oder als Hausaufgabe, sondern Hingabe als Teil des Glaubenslebens, als Element einer Beziehung zu Gott, die dankbar sieht, was er uns schenkt. Eine Haltung der Hingabe, wie Hannah sie vormacht, die hat im Blick, dass Gott uns sein Eigentum übergibt. Und vielleicht ist es für uns eine Hilfestellung, wenn wir uns das klar machen. Das Erste gehört ihm. Amen.